um dann eben einen Fahrplan zu haben, wo es hingehen muss mit den Maßnahmen, welche Maßnahmen müssen wir umsetzen. Das können technische Maßnahmen sein, das können organisatorische Maßnahmen sein. Wir stellen dann auch durchaus noch Quick Wins heraus. Das sind dann schnelle Sachen, die irgendwo sehr effizient das Sicherheitsniveau erhöhen können, heraus. Und stimmen die dann mit dem Kunden ab, dass alle das gleiche Verständnis haben auf dem Maßnahmenplan. Und wenn das dann soweit steht, dann gehen wir dann in die Feinplanung.
Hallo, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast und heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast und ich freue mich riesig. Wir sind schon mehrere Wochen im Kontakt und ich darf den Valerie Milke begrüßen bei uns als weiteren Tech-Business-Influencer und was der alles drauf hat, das werdet ihr gleich erfahren. Hallo Valerie.
Hallo Thomas.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig.
Ja, freut mich auch. Bei dem schönen Wetter, dass wir uns immer hier beim Podcast austauschen können zu den spannenden Themen.
Genau, also schön, dass du an Bord bist und wir wollen uns ja jetzt ein bisschen, was heißt ein bisschen, wir starten einfach mal. Die große Überschrift ist ja Informationssicherheit und Compliance und du hast ja die Firma Wamisec gegründet und vielleicht starten wir einfach mal ganz kurz. Wie bist du da hingekommen? Wie bist du da hingekommen, wo du jetzt stehst?
Ja, dann hole ich einmal aus. Ich habe Informatik studiert mit Schwerpunkt IT-Sicherheit und dann vor 16 Jahren in der Beratung gestartet mit Fokus auf die technischen Aspekte der IT-Sicherheit. Sprich, habe Pentests durchgeführt, Systeme auf Schwachstellen analysiert, viel im Bankenumfeld unterwegs gewesen. Banken waren ja schon immer stark reguliert durch die BAIT. Ne? Und so habe ich Applikationen geprüft gegen internationale Standards, zum Beispiel die OWASP SVS-Standards, Level 3, um eben zu schauen, ob eine Online-Banking-Applikation nach Standardtechnik entwickelt ist und eben schwachstellenfrei ist, zumindest auf einem gewissen Sicherheitsniveau vorhanden ist. So, das Thema Pentesting, damit habe ich gestartet. Danach bin ich rübergegangen und bin dann in den Bereich Softwareentwicklung gegangen, also sichere Softwareentwicklung als Prozess aufzusetzen. Das heißt, dass man nicht nur irgendwo mal punktuell Pentest durchführt, sondern durch den gesamten Entwicklungsprozess sich um die Security kümmert. Das fängt dann an im Grunde mit der Architektur, Bedrohungsanalyse, Source Code Reviews, um dann halt die gesamte Softwareentwicklungs-Lifecycle abzusichern. Bin dann aus diesen rein technischen Themen in den Compliance-Bereich rein. Das heißt, die ISMS-Implementierung nach ISO 27001. Unter anderem bin ich zertifizierter ISO 27001 Lead Auditor. Sprich, ich habe dann Unternehmen begleitet und auch ein ISMS von Scratch implementiert nach ISO 27001, um sich da entsprechend nach außen auch besser aufzustellen, sicher aufzustellen und die Sicherheit über das Zertifikat, was dann nach außen entsprechend vorzeigbar ist, durchaus mittlerweile auch von Kunden angefragt wird, gezeigt werden kann, nachgewiesen werden kann. Bin dann praktisch aus der technischen Beratung in die Compliance rein, 15 Jahre lang Beratung für drei verschiedene Beratungshäuser, für die Softcheck, für die Etiet und für die Incentives. Und habe dann Ende letzten Jahres mich entschieden, die Wamisec zu gründen. Die Unternehmensberatung für IT-Sicherheit und Compliance, die vom Portfolio her das abbildet, was ich die letzten 16 Jahre gemacht habe. Die technischen Aspekte der IT-Sicherheit und die Compliance-Aspekte. Das heißt, man will ja als Unternehmen sich zum einen wirklich sicher aufstellen, um Resilienz gegen Cyberangriffe aufzubauen. Und zum anderen aber ist mittlerweile Informationssicherheit nicht nur eine rein intrinsische oder intrinsisch motivierte Geschichte, sondern ist auch durch die EU reguliert. Wir haben mittlerweile die NIS 2, die DORA, Cyber Resilience Act, sodass Informationssicherheit auch irgendwo vom Gesetzesgeber, von der EU in dem Fall, gefordert ist. Das gab es früher punktuell, Bankenumfeld, BAIT, für kritische Infrastrukturen gab es das auch schon mit dem BCI-Sicherheitsgesetz, jetzt auch noch nicht so lange wie die BAIT, aber es gab es das schon. Und mittlerweile verschmilzt das ganze Thema IT-Sicherheit und Compliance. Und so haben wir uns entsprechend hinentwickelt und jetzt die Wamisec aufgestellt. So sind wir jetzt vom letzten Jahr auf ein 8-köpfiges Team angewachsen. Wir haben Experten, die sich auf die technische Komponente fokussieren. Das, womit ich gestartet habe vor 15, 16 Jahren. Und dann halt eben die Compliance-Aspekte. Was uns auszeichnet, ist eben, dass wir das Thema IT-Sicherheit umfassend eben anbieten können, sowohl eben die technischen Aspekte bedienen, als auch dann die Compliance umsetzen.
Im Vorgespräch, was mich beeindruckt hat, weil ich habe mich da so ein bisschen natürlich auch auseinandergesetzt mit dem Thema, wobei ich ja, bin ja kein Spezialist, aber vielleicht habe ich doch die eine oder andere richtige Frage. Und ich habe mir die Frage gestellt, Mensch, es gibt NIS 2, es gibt DORA, es gibt ISO und so weiter. Es gibt so viele Dinge. Und ich jetzt, ich sage jetzt mal als C-Level, der letztendlich die Verantwortung hat, ich frage mich ja dann, ja, sorry, was brauche ich eigentlich? Und das hat mir ganz gut gefallen, weil ich habe genau in die gleiche Richtung gedacht als Laie. Und ich gesagt, okay, es kann doch nicht sein, dass ich immer wieder von vorne anfange, sondern es gibt ja eine gewisse Schnittmenge bei den verschiedenen Dingen. Und vielleicht sagst du mal was, weil das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie ihr da vorgeht. Also ihr macht nicht erst NIS 2 und dann DORA und dann das, sondern das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sag da noch mal ein bisschen was dazu für unsere Hörer.
Ja, genau. Also wenn man jetzt aus dem Ursprung geht, die ISO 27001, das ist ein Standard für Informationssicherheitsmanagementsystem. Das heißt, das gesamte Konstrukt, um meine Risiken, meine Maßnahmen im Unternehmen zu steuern. Das ist eben erforderlich, um sich nach ISO 27001 zu zertifizieren. Und mit NIS 2, mit DORA, kommt die EU um die Ecke und fordert genau das von den Unternehmen. Das heißt, wenn ich mein ISMS aufgesetzt habe nach ISO 27001, ich kann mich zertifizieren lassen, ich kann meinen Sicherheitsstandard nachweisen und kann das im Grunde nutzen, um sich auch compliant gegenüber der Regulatorik aufzustellen. Das heißt zum Beispiel, was NIS 2 fordert, ist ein Risikomanagement, ist eine Sicherheit in der Lieferkette. Die Themen habe ich genauso in der ISO 27001 im Rahmen des ISMS. Das heißt, mit den Controls aus der ISO kann ich die Anforderungen der NIS 2 bedienen und auch der DORA bedienen, der Regulatorik. Da kommen natürlich so ein paar Spezialthemen noch hinzu, ne? Zum Beispiel bei der NIS 2 habe ich noch die Anforderung zum Incident Management. Ich muss meine Cybervorfälle, IT-sicherheitsrelevante Vorfälle auch melden. Ich habe entsprechende Fristen. Ich habe zum Beispiel eine Meldefrist für die Erstmeldung bei nach NIS 2 innerhalb von 24 Stunden. Ja, das heißt, also diese härteren Anforderungen, die kommen noch on top. Aber ich sage mal, eine Baseline an Maßnahmen, die habe ich mit der ISO 27001 schon erfüllt. Ja, das heißt, man kann das sehr schön kombinieren und sich dann zum einen eben compliant aufstellen und zum anderen auch sicher aufstellen. Das wäre das eine Thema. Das andere Thema, was Compliance angeht, ist und auch Synergien angeht, ist KI-Compliance. Ne? In dem Bereich der KI-Verordnung aus der EU. Das ist zwar jetzt nicht ganz, hat keinen reinen Fokus auf Informationssicherheit. Das ist, ne, das hat eben den Fokus auf die Einhaltung der entsprechenden Anforderungen für KI-Systeme, für Unternehmen in der EU. Aber auch da brauche ich ein Risikomanagement. Und wenn ich jetzt ein Risikomanagement nach ISO 27001 etabliert habe, dann kann ich das nutzen, um mein Risikomanagement für KI-Compliance mit umzusetzen. Oder das Thema Asset Management. Ich muss meine Assets kennen. Das muss ich für die Informationssicherheit und das muss ich auch für die KI-Compliance. Das heißt, da geht es natürlich nur um die KI-Assets, aber das kann ich dann wunderbar nutzen, wenn ich entsprechend mein Asset-Management aufbaue, dass ich in diesem Zuge auch identifiziere, wo habe ich meine KI-Systeme, welche Risikoklasse nach dem AI-Act, nach der KI-Verordnung. Hier habe ich hier eine High-Risk-KI. Habe ich eine Limited-Risk-KI oder eine Low-Risk-KI? Ne? Und entsprechend der Klassifizierung der Risikoklasse ergeben sich dann unterschiedliche Anforderungen. Ne? Zum Beispiel bei Limited-Risk, also bei beschränktem Risiko auf Deutsch, sind das dann die Anforderungen der Transparenzpflichten im Wesentlichen. Bei High-Risk-KI, und da sprechen wir in der Regel von KI, die durchaus schon häufig in Unternehmen Anwendung findet. Das ist dann zum Beispiel eine KI, die im Personalwesen Anwendung findet. Wenn ich Profile scanne, oder Stellenbeschreibung erstelle, ja, dann bin ich im Personalwesen schnell schon im High-Risk-Bereich. Und dann habe ich eine Anforderung, dass ich ein Risikomanagement brauche. Das heißt, ich muss eine Risikoanalyse durchführen. Das kann ich dann halt auch wunderbar mit meinem Managementsystem zur Informationssicherheit kombinieren. Das heißt, ich habe dann nicht mehr keine Parallelwelten aufgebaut. Ich habe kein Informationssicherheitsmanagementsystem auf der einen Seite und KI-Managementsystem. Also Informationssicherheitsmanagementsystem ist es die 27001. Beim KI-Managementsystem ist es die 42001. Ne, die kann ich dann halt kombinieren und dadurch massive Synergien schaffen.
Also ich hatte ja auch Produktion und so. Und bei der Produktion so als Analogie gibt es ja so einen Teileverwendungsnachweis. Also wo ist jetzt welches Teil drin? Und wenn ich das jetzt auf Informationssicherheit Compliance übertrage, sage ich, okay, ich habe Risk Management. Und wo findet jetzt das Risk Management überall Anwendung? Also in den verschiedenen Bereichen. Und dann gibt es halt, wie gesagt, noch mathematisch vor der Klammer. Das ist für alles. Und dann gibt es halt ein paar Spezialitäten in der Klammer. Das ist dann halt nur für den Bereich. Aber dann weiß ich, ich habe dann keine doppelten Aufwände, sondern ich habe dann die Spezialmodule, so nenne ich sie jetzt einfach mal laienhaft. Und dann habe ich die anderen, die dann halt bei mehreren Systemen dann auch die Anwendung finden. Und dadurch wird das Ganze natürlich dann auch, ich sage jetzt mal, effizient.
Ja, also genau, und da hast du es schon genau richtig angesprochen. Wenn ich jetzt praktisch, also zum einen habe ich da keine Parallelwelten mehr aufgebaut, zumindest wenn es gut ineinander greift. Wenn es zu weit weg ist, dann kann man es ja immer noch separat haben. Aber wenn es gut ineinander greift, da sind wir in dem Bereich KI-Compliance und Informationssicherheit, da kann man das sehr gut zusammenführen. Was hier auch noch zu bedenken ist, der Vorteil, der entsteht, für die Geschäftsleitung, für die Unternehmensleitung ist es auch wichtig, dass alle Risikomanagementsysteme praktisch nach oben reportet werden, dass ich meine Risiken als Unternehmer von allen Bereichen kenne. Ne, also das ist halt eben nicht nur irgendwo ein Risikomanagement, also früher gab es schon mal Risikomanagement, ne, im Bankenumfeld, da gab es ja irgendwo Risikomanagement für Banken, wo es halt eher um finanzielle Risiken geht, ne, so in dem Umfeld. Aber jetzt kommt die Risikomanagement der Informationssicherheit hinzu. Und das ist ja auch wichtig, weil das sind ja teilweise existenzielle Risiken, die auf das Unternehmen wirken. Ne, und deswegen kann man das halt auch sehr schön nutzen, um das Reporting in die Unternehmensleitung vorzunehmen, wenn es konsolidiert ist.
Du musst ja auch, also Risikomanagement heißt ja für mich, es gibt ja die verschiedenen Stufen. Akzeptiere ich ein Risiko, dann nehme ich es in Kauf und bewerte das, oder sage ich, ich tue was dagegen oder ich mache gar nichts, also ich minimiere das, ich mache das gar nicht, dass ich kein Risiko habe, was natürlich meistens das Blödeste ist, weil man dann macht man auch kein Geschäft, oder ich sichere das ab über eine Versicherung und so weiter. Also, und das muss ja immer dann letztendlich C-Level irgendwann entscheiden. Und um eine saubere Grundlage zu haben, denke ich, braucht man natürlich einen guten, fundierten, schlüssigen Unterbau, der auch dann die Entscheidungsgrundlage bietet fürs Risikomanagement. Was machen wir ja?
Und die Versicherungen, die haben ja auch ihr Risikomanagement. So, das heißt, die Versicherungen, die haben ja die meisten Erfahrungswerte, wie teuer eigentlich so ein Cyberangriff ist. Das heißt, also ich habe das ja Thema Cyberversicherung verfolgt, so ungefähr die letzten 10 Jahre, also wo ich das, ne, so die ersten Versicherungen, Cyberversicherungen irgendwo schon mal gesehen habe. Dann habe ich das Cyberversicherung mit abgeschlossen für Unternehmen, begleitet beim Abschluss. Da sind die Beiträge, Versicherungsbeiträge, die sind so steil gegangen, weil die natürlich die Versicherung mit den Erfahrungswerten festgestellt haben, oh, das kriegen wir ja gar nicht vernünftig mit den niedrigen Beiträgen mehr finanziert. Ne? Und so sind die Beiträge auch immer weiter hochgegangen. Und da kommt halt auch wieder hinzu, wenn ich alle meine Risiken versuche abzusichern, dann gehen die Beiträge halt auch schießen in die Höhe. Das heißt, ne, weil die Versicherungen, die haben ja dann entsprechend ihre Fragebögen, ne, so Questionnaires, wo man dann beantworten kann, welche Maßnahmen hat man nicht. Und je schlechter man aufgestellt ist aus Informationssicherheitssicht, desto höher sind die Beiträge. Und wenn ich da, ich sag mal, einfach eine Falschaussage, das ist halt auch ganz gefährlich, ne? Wenn ich da bei einem Fragebogen irgendwo ein Kreuzchen zu viel setze, weil ich sage, okay, ich habe das, so Pi mal Daumen, aber dann hat man das doch nicht vernünftig umgesetzt, wenn man nachher das nachweisen muss bei der Versicherung, bei einem Cybervorfall, da könnte die sich Versicherung auch querstellen. Und das gab es auch schon mal, dass die Versicherung dann halt nur einen rudimentären, also einen Cyberangriff, der mir bekannt ist, Millionenbeträge sind da an Schaden entstanden, Versicherung hat 100.000 Euro bezahlt. Weil die Maßnahmen nicht erfüllt waren, ne? Weil die halt da irgendwo ein bisschen zu optimistisch den Fragebogen beantwortet haben. Und wenn man es realistisch beantwortet, dann sind halt wieder die Beiträge hoch. Das heißt, dass am Ende des Tages, man kann mit den Versicherungen zwar Risiken delegieren, aber wirtschaftlich ist es nicht, sich vor Maßnahmen zu sträuben und sagen, wir machen jetzt alles, wir versichern alles.
Eigentlich muss man schon so viel machen, dass man fast keine Versicherung mehr braucht, ja?
Ja. Und dann kommt ja noch die Compliance hinzu mit einem 2 mit DORA. Ich weiß, wie will man sich gegen die EU-Compliance versichern? Weiß ich nicht, das ist jetzt nicht mein Feld, ne? Aber da wird es halt auch schwierig bei der Compliance, wenn man dann noch compliant ist.
Du hast jetzt ein Stichwort genannt, das möchte ich jetzt gerne mal aufgreifen, weil jetzt so in der Wahrnehmung das natürlich auch immer aktuell ist und aktueller denn je. Ich sage jetzt mal Cybersecurity/Cloud Security. Vielleicht sagst du da noch ein bisschen was dazu. Also jetzt gerade euer Eindruck jetzt gerade auf dem Markt, was da passiert.
Genau, also was wir feststellen, das zieht sich durchweg von mittelständischen Unternehmen bis in den Enterprise-Sektor, dass es einen starken Shift gibt in die Cloud. Cloud-Strategien neben den KI-Strategien, aber darüber haben wir ja schon gesprochen, sorgen dafür, dass immer mehr jetzt in die Cloud migriert wird und an Systemlandschaften in die Cloud migriert werden. Und da sprechen wir von der Azure Cloud, AWS Cloud, Google Cloud Plattform. Asiatische Unternehmen, Gesellschaften, zum Beispiel in China, die haben ja dann noch eine Compliance-Anforderung. Die dürfen ja mit ihrer Infrastruktur gar nicht in die amerikanischen Cloud-Plattformen. Die nutzen dann die Alibaba Cloud. Wie auch immer, die großen Hyperscaler, die werden jetzt immer mehr benutzt, um dort halt entsprechend die Entwicklungsprozesse auch aufzusetzen. Stichwort DevSecOps. Ne? Da wird halt entsprechend in der Cloud entwickelt, CI/CD-Pipelines in der Cloud aufgestellt. Da kann man sehr schön die Security mit integrieren. Und zwar ist es so, die klassischen On-Premise-Security-Systeme, ein Schwachstellenmanagement, klassischerweise hat man dann Agenten, die man installiert auf den Systemen, oder man hat Scanner, die dann halt irgendwo durchs Netzwerk scannen, was entsprechend extrem ressourcenhungrig ist. Und mit den Agents auch, also mit den Agenten, das sind dann praktisch Software. Bausteine, die auf dem System installiert werden, Agenten installiert werden, ist es auch betriebsaufwendig. Also ne, man braucht da durchaus auch schon ein Team an Experten, die nichts anderes machen, außer meine Security-Infrastruktur zu betreiben. So, und durch den Shift in die Cloud habe ich jetzt neue Möglichkeiten, agentless zu arbeiten. Das heißt, ich gehe direkt auf die Cloud, ich kann über die Cloud-API meine Daten ziehen, habe die volle Transparenz, was in der Cloud alles rumschwirrt, alles, was keucht und fleucht. Ich habe damit auch das Thema Schatten-IT deutlich mitigiert, ne? Weil sonst in On-Premise-Welt kann ich mir irgendwelche Sachen installieren. Keiner kriegt das mit, außer das wird zufällig gescannt. Und wenn ich das mein Netzwerk entsprechend abschotte, dann kann es auch nicht gescannt werden. Also es ist ganz schwierig, 100% Schatten-IT in der On-Premise-Infrastruktur zu mitigieren, ne? In der Cloud ist es viel einfacher, weil man hat, wenn man zumindest jetzt mit den globalen Rechten auf die Cloud zugeht, mit dem Global Reader sozusagen, ne? Also man braucht eine Leseberechtigung natürlich, man braucht keine Schreibberechtigung in die Cloud, kann dann die Cloud monitoren. Man hat eine vollständige Inventarisierung der Cloud-Infrastruktur. Ich kann die alle Assets sehen. Netzwerke, Systeme, Container, alles, was es da rumfliegt, sehe ich über die API. Sehe dann alle Schwachstellen, die bei mir vorhanden sind. Kann dann auch potenzielle Angriffe erkennen. Und durch die Inventarisierung mit Graphen sehe ich halt auch, welche Systeme miteinander kommunizieren. Vom Stichwort her, das läuft unter dem Begriff CNAPP, Cloud Native Application Protection Platform. Da ist Wiz einer der großen Player, die jetzt da im Enterprise-Sektor vor allem Anwendungen finden und großes Interesse bekommen haben. Wenn man das vergleicht, das, was man da an Visibilität hinkriegt über die Cloud-API und Monitoring-Lösung, das ist ungefähr eine Stunde API-Konfiguration. Und dann am nächsten Tag habe ich dann schon meine vollständige Transparenz, was ich alles in der Cloud habe. Und mit allen Schwachstellen zusammen. Und die ganzen Schwachstellen sind auch untereinander, welche Systeme mit welchen kommunizieren, welche Systeme haben direkten Zugriff aus dem Internet. Das heißt, wo habe ich besonders erhöhtes Angriffspotenzial? Na, ob meine Schwachstelle dann irgendwo zum Beispiel Log4j. So, wenn ich jetzt eine Log4j-Schwachstelle habe, so wie das 22, meine ich, war das, habe. Und diese Log4j-Schwachstelle ist aber irgendwo im Hintergrund. Das würde dann direkt erkannt werden, okay, die ist nicht exponiert, ist erstmal halb so wild. Wenn es exponiert ist, und das kriege ich durch die volle Transparenz, weil ich habe ja die volle Visibilität auf meine Cloud-Infrastruktur, dann weiß ich auch, ob das wirklich ausnutzbar ist. Und das ist der große Vorteil. Man hat eben die Inventarisierung, die vollständig ist, ressourcenarm ist, Ressourcen, was technische Ressourcen angeht. Also ich brauche kaum Rechenpower dafür und auch was arm ist an personellen Ressourcen. Also ich kriege im Grunde meine Sicherheit in der Cloud sehr gut in den Griff mit vernünftigen Lösungen. Das ist so, wohin die Entwicklung geht. Cloud-Strategie. Und Security wird dann meistens so ein bisschen nachgezogen, lässt sich aber sehr gut mit vernünftigen Lösungen erreichen.
Wenn ich jetzt mal so, wie gesagt, ich bin Laie, ja, aber wenn ich mir jetzt so einen gehobenen Hidden Champion oder so anschaue, der quasi 30 Länderorganisationen hat und alles on-prem, und ich meine, die Cybervorfälle, ich beobachte das ja auch, die greifen ja nicht bei dem an, der am besten ausgerüstet ist, sondern sie gucken, wo komme ich am einfachsten ins Netz? Und dann bin ich komplett drin. Und deswegen finde ich halt diese Cloud-Geschichte so spannend, weil das natürlich dann auch, ich sag mal, weltweite Bedeutung hat für Organisationen, wenn sie das komplett in die Cloud migrieren, ja.
Absolut, du hast es gesagt, ne? Dass man will ja da nicht irgendwo ein Low-Hanging-Fruit sein. Die meisten Angriffe, die passieren dadurch, dass man halt eben da irgendwo in der Breite einfach das Schwächste, einfach das Einfachste und am einfachsten anzugreifende System da hat in der Welt, der Cloud oder wo auch immer das System gerade rumschwirrt. Dass man praktisch die Sicherheit unterdurchschnittlich war. Und das ist genau der springende Punkt, ne? Man will als Unternehmen das Sicherheitsniveau so hoch setzen, dass sich ein Angriff nicht lohnt. Das heißt, man will überdurchschnittlich sein, um halt nicht ins Kreuzfeuer der Angreifer zu gelangen. Weil sogenannte APT-Angriffe, Advanced Persistent Threat, zum Beispiel Stuxnet, die Urananreicherungszentrifuge im Iran, die da angegriffen worden ist, das war ein zielgerichteter Angriff. Gegen solche zielgerichteten Angriffe, wo ein paar Jahre Entwicklung stecken, da kann man fast nichts dagegen machen. Betrifft aber die meisten Angriffe nicht. Also 99% der Angriffe sind Angriffe in die Breite. Höchstens minimal zielgerichtet, dass ich vielleicht mal meine Phishing-Mail noch ein bisschen anpasse, offen, noch ein bisschen Informationsgewinnung betreibe vorher. Aber diese richtig zielgerichteten Angriffe, die sind sehr selten. Die meisten Angriffe, die meisten Opfer meiner Kunden, wenn ich dort irgendwo mit Incident Response Fall unterstütze. Da sind tatsächlich Angriffe in der Breite gewesen. Wir hatten einen Fall gehabt. Da haben wir festgestellt, der Kunde, Opfer wurde von einem Crypto-Jacking-Trojaner. Das heißt, über 10.000 Systeme des Kunden wurden kompromittiert und haben dann Kryptowährungen geschürft. So. Der Klassiker, zumindest war das früher sehr gängig, heute wird es ein bisschen seltener geworden. Was wir festgestellt haben über die Forensik ist, wir haben den Mining-Pool gefunden vom Angreifer, wo dann praktisch alle Miner zusammengelaufen sind. Und dann haben wir praktisch die ganzen Opfer vorgefunden. Und da war unser Kunde mitunter von 20 weiteren Unternehmen, die da mit im Mining Pool reingeschürft haben. Er hat quasi dann, das war halt ein typischer Angriff in die Breite. Das war kein zielgerichteter Angriff. Da ist einfach, ein System war einfach schwächer als der Durchschnitt. Das war
Genau.
unter, ne, war leicht angreifbar. Und dann sind eben diese ganzen leicht angreifbaren Systeme in den Mining Pool und haben für den Angreifer geschürft. Ne? Und das ist halt genau der springende Punkt. Das heißt, es geht nicht um hundertprozentige Sicherheit, auch nicht um 99-prozentige Sicherheit. Wir brauchen ein gewisses Sicherheitsniveau, was angemessen ist, wirtschaftlich ist und kriegen damit am Ende des Tages auch für das Unternehmen eine ausreichende Resilienz hin.
Ich habe jetzt gerade wieder so ein Bild im Kopf für die, die nicht so tief drinsteckt. Die probieren halt einfach die Türklinke aus. So. Und wenn er runter macht und die Tür ist nicht abgeschlossen, kommt er rein. Dann geht er doch da rein.
Ja,
Ja,
so
woanders.
ungefähr, genau.
Wenn die Tür schon abgeschlossen ist, dann habe ich schon mal eine Hemmschwelle. Dann gucke ich, oh, das ist aber auch ein kompliziertes Schloss. Ja, das sind so die Maßnahmen, die schon ergriffen wurden. Und dann gehe ich weiter und suche mir einen, wo es einfach geht.
Ja, und wenn es dann halt irgendwann eine vernünftige Awareness gab, dann habe ich meine 100 durchprobiert, dann haben alle 100 die Tür abgeschlossen gehabt, okay, Mist, dann geht der Angreifer eine Stufe höher, dann versucht er es jetzt über die Balkontür, ne? Und dann haben aber auf einmal nicht mehr alle die Balkontür vernünftig abgesichert, ne? Und dann von den 100 haben auf einmal dann 10 die Balkontür schlecht abgesichert und dann geht er doch wieder rein, ne? Das heißt, man muss da sukzessive dranbleiben und das Sicherheitsniveau anheben.
Ja, genau, das wollte ich meinen. Also immer gucken, wo, ich sag's jetzt einfach mal so, was ist der Reifegrad meiner Sicherheit, wo stehe ich, welcher Stelle? Also was wäre das Maximale, was ich machen kann? Du hast es angesprochen, das muss natürlich dann auch gewisserweise wirtschaftlich sein, wobei da gibt es ja jetzt auch schon viele Rechnungen, die sagen, Vorsorge ist besser wie ein Vorfall, wenn man das so hochrechnet.
Wenn man das jetzt so ein bisschen mathematisch, ne, es gibt ja diesen Grenznutzen, so, den erreicht man halt irgendwann, dann lohnt sich halt auch nicht mehr, noch weiter zu investieren, ne, um noch mehr Ressourcen. Dann, klar, kommt immer natürlich auf den Anwendungsfall an, wenn man jetzt irgendwo im Geheimdienst unterwegs ist, Hochsicherheitsbereich, da wird eh viel mehr betrieben, ne. Aber für das typische Unternehmen, ne, von KMU, da hat man halt den Grenznutzen irgendwo, ne, ich sag mal, obere 90%. So, ab dann lohnt es sich nicht mehr. Im Enterprise-Sektor muss man das natürlich noch einen Ticken anheben. Im Bankensektor typischerweise auch. Also die haben auch von Natur aus erhöhtes Angriffspotenzial. Ne? Aber das ist halt da halt auch die Erfahrung, ne, die man da an den Tag legt und aus Erfahrungen schaut, wo lohnt es sich noch zu investieren, ab wann kann man sagen, okay, da haben wir jetzt ein schönes Niveau erreicht, dass wir jetzt mit dem weiterfahren können. Und erreicht heißt natürlich nicht, dass man jetzt alles stehen und liegen lassen muss und dass es jetzt so läuft. Ne? Also kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist auch natürlich in jedem vernünftigen Standard irgendwo das A und O.
Also habe ich auch ein schönes Beispiel, auch vielleicht wieder für die Zuhörer generell das Thema IT. Früher war das so, da habe ich quasi den Motor ausgebaut und habe einen neuen Motor eingebaut. Und so erkläre ich es immer Leute, die vielleicht noch nicht ganz so da eine Affinität oder ein Wissen haben und sage, okay, heute ist es so, ich baue den Motor aus, aber die Anschlüsse ändern sich. Die Anschlüsse ändern sich jede Sekunde. Ja, also das, was jetzt da war, ist da. Und auf einmal kommen neue Anschlüsse oder welche gehen weg. Und jetzt ist die Frage, ja, wie baue ich jetzt den Motor, den ich ausgebaut habe, ein? So, das ist die spannende Frage. Und da muss ich halt wissen, in der Sekunde, wo ich ihn ausgebaut habe, wie sah der da aus?
Genau, und da muss ich nonstop am Ball bleiben, wenn sich die Anschlüsse ändern oder, da sind wir schon wieder ein bisschen mehr in der IT, die Steuerung des Motors sich ändert, ne, darauf muss ich auch reagieren. Deswegen muss man da immer am Ball bleiben und mit dem Unternehmen wachsen und sich mitentwickeln. Das ESMS muss sich mitentwickeln, mitwachsen. Ne, ich meine, klar, wenn ich jetzt als Beispiel jetzt als Startup loslege, 10-Mann-Bude, so jetzt nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren habe ich vor mal 1.000 Mitarbeiter, dann habe ich ein ganz anderes Angriffspotenzial, ein ganz, ganz anderes Bedrohungsmodell, ne, was ich dann halt wieder entsprechend angemessen adressieren muss. Deswegen muss sich das ESMS mit weiterentwickeln, absolut.
Valerie, noch vielleicht zum Schluss noch eine Sache. Wie ist denn euer Vorgehensmodell? Wenn jetzt jemand, ein Zuhörer, Interesse hat und sagt, er will sich da mit befassen mit dem Thema, wie ist da so ein Vorgehen? Welche Reihenfolge? Was macht ihr da?
Ja, also hängt natürlich immer davon ab, welche Branche, welches Unternehmen. Zunächst mal gilt es festzustellen, gibt es entsprechende regulatorische Anforderungen oder auch intrinsische Anforderungen. Ich sage mal, so eine ISO 27001-Zertifizierung, ist das vielleicht gewünscht? Ne? Gibt es Bedarfe vom Kunden, dass die Kunden da schon mal sagen, hier, liebes Unternehmen, habt ihr eigentlich eine ISO 27001-Zertifizierung? Wir haben seit neuestem die Anforderung, dass unsere Partner die Zertifizierung haben müssen. Ne? Also gibt es solche Anforderungen zunächst mal? Das wäre so der erste Step, überhaupt festzustellen, gegen welche Anforderungen wirken auf das Unternehmen. Das wäre, würde ich zuerst, oder eben regulatorische Anforderungen. Da sind wir wieder beim NIS2, DORA, Cyber Resilience Act, AI Act. Ne? Aber aus der Perspektive will man starten. Wenn wir festgestellt haben, wir haben die Anforderungen ISO 27001 und zusammen mit NIS2 als Beispiel. Ne? Die beiden Anforderungen haben wir. ISO 27001, das wird vom Kunden gewünscht. NIS2 wird aus der EU gefordert. So, das haben wir festgestellt. Dann gehen wir hin und machen eine Gap-Analyse. Und das kann man halt auch, da sind wir wieder beim Thema Synergien. Da können wir halt eine Gap-Analyse nach ISO 27001 und nach NIS2 gemeinsam machen. Weil da müssen wir nicht jede Anforderung doppelt und dreifach, weil die ja, ne, zu 90% identisch ist, überprüfen, sondern wir überprüfen und die Ergänzungen von NIS2 können damit dann erstmal schauen, wo stehen wir, welche Gaps haben wir, sprich welche Non-Konformitäten gegen den ISO-Standard und welche Non-Compliance gegen den NIS2 haben wir. Wenn wir diese Non-Konformitäten identifiziert haben, machen wir einen Maßnahmenplan, ne, um dann eben einen Fahrplan zu haben, wo es hingehen muss mit den Maßnahmen, welche Maßnahmen müssen wir umsetzen, das können technische Maßnahmen sein, das können organisatorische Maßnahmen sein, wir stellen dann auch durch aus noch Quick Wins heraus, das sind dann schnelle Sachen, die irgendwo sehr effizient das Sicherheitsniveau erhöhen können, heraus und stimmen die dann mit dem Kunden ab, dass alle das gleiche Verständnis haben auf dem Maßnahmenplan und wenn das dann soweit steht, dann gehen wir dann in die Feinplanung, Verantwortlichkeiten, was macht der Kunde, wo können wir unterstützen, was will der selbst machen und dann wird umgesetzt und dann, wenn wir die Reife erreicht haben, sprich die Maßnahmen entsprechend umgesetzt haben, je nachdem, was man vorhat, dann können wir dann zum Beispiel für NIS2 nochmal einen finalen internen Audit durchführen. Und wenn es dann in die ISO 27001-Zertifizierung gehen soll oder Automotive TISAX-Zertifizierung gehen soll, dann machen wir nochmal einen formellen internen Audit mit Auditbericht, ne, das halt auch dann entsprechend dem Zertifizierungsstandards genügt. Einen internen Audit, da kommt ein Management Review, dann wird das Ganze mit der Unternehmensleitung vorgestellt und dann haben wir dann unser Ziel erreicht, um halt erstmal einen gewissen Standard zu erfüllen. Und dann schaut man halt, wie man das eben weiterhin betreibt. Ne? Da gibt es halt eben auch Möglichkeiten, um das effizienter zu gestalten.
Valerie, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich riesig, dass du auch bei uns an Bord bist. Ja, wir legen ja sehr, sehr großen Wert auch auf technische Tiefe. Also nicht nur so oberflächlich, sondern dass man auch tiefer in die Themen reingehen kann. Ich glaube, da bist du genau der Richtige. Wen es interessiert, soll sich auch mal die Seite anschauen. Ich habe noch nie jemanden mit so vielen Zertifizierungen gesehen. Da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. Guckt euch an. Schön, dass ihr da warst. Und wir haben ja noch mehr vor. Die Zuhörer können gespannt sein. Und vielen, vielen herzlichen Dank und auf ein gutes Gelingen zusammen, ne?
Ja, danke dir auch, Thomas. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Okay, tschüss.
Ciao.